Ich habe mir selber einen Titel gegeben, ich bin der Kiezpfarrer.
Moin, moin, Hamburg!
Willkommen beim Podcast vom Hamburger. Ich bin Regine Marx und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast stellen wir euch die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt Leidenschaftstäter und Charakterköpfe, Querdenker, Kreative, Macher und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber jeder von ihnen, finden wir, hätte es verdient. Wir wollen, dass ihr diese Leute kennenlernt, erfahrt, was sie antreibt, was sie denken, wie sie ticken. Deshalb stelle ich jedem Gast rund 30 Minuten lang Fragen zu einem bestimmten Themenfeld. In dieser Folge geht es um Gegensätze, die sich so nur in Hamburg anziehen. Sex trifft auf Kirche, Liebe auf Laster. Ich spreche mit Pfarrer Karl Schulz, dem Kiezpastor. Sein Arbeitsort ist die St. Josef-Kirche und die liegt mitten in der großen Freiheit. Der Name verrät es, in dieser Straße ist alles möglich. Sogar eine katholische Kirche. Seit 10 Jahren kümmert er sich um seine Schäfchen. Ein katholischer Priester auf dem Kiez, wenn das kein Bekenntnis zur Nische ist. Kirche, Kiez, Corona, jetzt spricht Pfarrer Schulz.
Wir haben ein Glockenspiel, das regelmäßig läutet. Und oft höre ich, dass die Menschen das Glockenspiel wahrnehmen, können aber gar nicht zuordnen, woher das kommt. Wenn man vom Bittesplatz die große Freiheit entlang flaniert, dann sieht man die katholische St. Josef-Kirche erst, wenn man direkt davor steht. Katholische Kirche im Rotlichtmilieu, katholische Kirche auf der Partymeile, das ist schon was Besonderes.
Und irgendwie auch doppelt besonders, wenn wir bedenken, dass wir uns ja hier eigentlich in protestantischen Gefilden bewegen noch zusätzlich, oder? Sie haben da eigentlich so eine doppelte kleine besondere Funktion eingenommen.
Das stimmt. Und damit haben Sie aber auch schon einen wichtigen Teil der Historie berührt. Hamburg ist protestantisch. Und in Hamburg war Katholiken das geistliche Leben zu gestalten nicht erlaubt. Das galt aber auch für Freikirchen und ich glaube auch für Juden. Und die sind im 17. Jahrhundert ausgewichen auf Altona. Und Altona gehörte zu Dänemark. Mhm. Und der dänische König Friedrich III. Hat uns ein Privilegium gegeben, und zwar ein Religionsprivilegium, und daher hat die Straße Große Freiheit ihren Namen. Bezieht sich ursprünglich auf Gewerbe- und Religionsfreiheit. Und dieses Privilegium war im Grunde genommen ein Akt der Toleranz, der besonders uns Katholiken galt. Und das empfinde ich, dieses Religionsprivilegium haben wir 1658 bekommen. Und das empfinde ich aber bis heute hin als etwas, was wir sozusagen als Erbe und als Verpflichtung mitnehmen. Dass wir als katholische Kirche auf dem Kiez für Respekt, für Toleranz stehen, auch für Offenheit.
Heißt, wer kommt zu Ihnen in die Kirche? Willkommen sind alle, aber wer kommt zu Ihnen in die Kirche?
Wir haben natürlich wie jede katholische Gemeinde eine ganz klassische katholische Gemeinde, die hier auch in diesem Viertel wohnt. Und wir haben insgesamt so knapp 6.000 Mitglieder. Aber wir öffnen zusätzlich die Kirche und haben ein Programm, wo sehr viele Kiezgänger unsere Kirche besuchen. Zu den Gottesdiensten sind das katholische Touristen, die hier nach Hamburg kommen und natürlich eigene Gemeindemitglieder. Aber zu den anderen Veranstaltungen kommen sehr, sehr viele Menschen, die den Kiez besuchen.
Dann haben Sie ja eigentlich eine lustige Mischung da in der Kirche sitzen,
eine,
oder?
Eine sehr bunte Schar. Aber wir machen das so, dass wir in der Regel jeden ersten Sonnabend im Monat die Kirche öffnen. Wir nennen das St. Josef by Night. Als ich 2010 hierher kam, habe ich zunächst im Pfarrhaus auf der Großen Freiheit gewohnt und habe den Rhythmus der Straße etwas beobachtet. Und der Rhythmus ist so, dass ab Mittwoch eine Dauerparty beginnt und die wird jeden Tag etwas schriller und etwas lauter. Und der Höhepunkt ist in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag. Und das hat uns dazu bewogen, dass wir gesagt haben, genau an diesem Tag oder in dieser Nacht öffnen wir die Tür. Und ich beginne mit einem geistlichen Impuls, dann ist 3 Stunden Musik. Das Ganze ist kein geschlossenes Konzert, sondern die Leute kommen rein und raus. Ich mache natürlich ein bisschen Werbung und habe in der Regel gute Jazzmusiker. Die bringen dann auch ihre eigenen Fans mit. Also ich habe immer eine kleine Gruppe, eine überschaubare Gruppe, die und, sowieso kommt wegen der Musik. Und ich habe andere, und das ist der überwiegende Teil, Leute, die da flanieren und sich freuen, dass die Kirche auf hat und dann reinkommen. Man muss sich das vorstellen, die Menschen, die da Sonnabend-Nacht flanieren, gehen ja in den Abend, um Party zu machen. Und sie kommen dann unvorbereitet in die Kirche. Und das führt dazu, dass sie wahrscheinlich vorher in irgendeinem Club waren, noch schnell einen Feigling getrunken haben, manchmal auch in Partystimmung sind. Und dann kommen sie in die Kirche und spüren sofort instinktiv, das ist hier eine andere Welt, ein ganz anderer Raum. Und in der Regel bin ich da, dann allerdings auch als Priester erkennbar, also nicht im Räuberzivil, sondern richtig so mit Kollarhemd und als Priester erkennbar. Und ich werde oft und viel angesprochen. Mhm. Und dann geht es gleich zur Sache. Dann erzählen mir Menschen ihre Lebensgeschichte und vieles mehr.
Was ich spannend finde, wenn Sie sagen, Sie haben sich sehr lange den Beat speziell dieser Straße, aber auch des Kiezes angeschaut. Wie war das für Sie als Pfarrer? Wie haben Sie den Kiez erlebt, als Sie 2010 nach Hamburg kamen?
Also es war eine Umstellung. Ich kam ja aus Mecklenburg und ich kam aus einer Gemeindesituation und auch aus einer Lebenssituation, die eher sehr ruhig war. Dann kam ich auf den Kiez und habe so gedacht, ach, so kann Leben auch sein. Ich habe vorher auch schon ein bisschen gelebt. Also so ganz fremd war mir das nicht. Aber ich habe eigentlich relativ schnell gesagt, hier bin ich richtig.
Warum?
Weil ich das liebe. Das Leben tobt, dass das Leben bunt ist, eben nicht schwarz-weiß. Ich liebe es, dass Menschen auch mal in einer Situation sind, wo sie wirklich frei atmen und einfach abfeiern. Ich liebe es aber auch, wenn dann Menschen immer wieder an den Punkt kommen, wo sie spüren, hier wird es wesentlich. Dass dieses Abfeiern eben nicht nur auf der Ebene der Oberflächlichkeit ist.
Aber dann gibt es ja auch noch den Kiez bei Tag. Wenn ich da bei Tag rüberfahre, bin ich manchmal sehr traurig. Wie geht's Ihnen?
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man gelegentlich auf dem Kiez ist und den Kiez in dieser Polarität.
Denn da sind viele, und das für die, die ihn nicht kennen, da sind viele Obdachlose.
Ja,
Viele Menschen, wo man sieht, die haben es nicht leicht, die haben ihre Geschichte. Und da geht's manchmal auch ums Überleben.
Ja, aber die sind ja auch nachts da.
Das stimmt, aber die werden da nicht so gesehen.
Was mir natürlich auffällt, dass auf dem Kiez die Nacht zum Tag gemacht wird. Und in der Umkehrung eben auch. In der Regel ist es so, dass werktags, vormittags wahrscheinlich die Leute sich ausruhen und sich rüsten für die nächste Nacht und Kräfte sammeln. Das empfinde ich nicht als traurig. Ich finde, für mich das sehr wichtig, dass ich das klar habe, wenn ich über den Kiez spreche, dass ich den Kiez nicht nur glorifiziere und dass ich nicht nur von dieser Partystimmung und sowas rede. Es gibt auch viel Schatten auf dem Kiez. Es gibt viele Menschen und auch die Kiezgänger selber tragen oft einen unsichtbaren Rucksack, wo sie auch viel Last drin haben. Und ich weiß, dass Kriminalität, Gewalt und diese Dinge natürlich auch stattfinden auf dem Kiez. Deshalb neige ich nicht dazu, nur von Folklore zu sprechen, wenn ich über den Kiez rede. Ich versuche es, das ist jetzt wahrscheinlich hart, wenn ich das sage, aber ich versuche, die Wohnungslosen auch zu realisieren als eine Normalität, obwohl das in unserer reichen Gesellschaft nicht normal sein darf. Aber es gehört zu den Realitäten. Das heißt, ich wäre ja persönlich überfordert, wenn ich jetzt bei jedem Wohnungslosen, wenn ich den jedes Mal emotional wahrnehmen würde. Aber ich versuche, nicht wegzuschauen. Oft habe ich, wenn ich über den Kiez gehe, schon in meiner Tasche Kleingeld, sodass ich auch immer was geben kann. Und ich setze darüber hinaus Akzente. Als die Corona-Zeit begann, war es der Elbschlosskeller, der geöffnet hat. Und da bin ich hingegangen und dann auch wieder ganz bewusst als Priester und habe die Räume gesegnet, die Wohnungslosen gesegnet und habe denen von der Gemeinde eine Spende von 1.000 Euro übergeben. Hm. Es hat uns als Gemeinde sehr, sehr beeindruckt, dass der Daniel Kellerkind seine Kneipe geöffnet hat und sofort seine Kneipe umgewandelt hat in ein Zentrum für Wohnungslose.
Corona hat ja sozusagen die Straßen
leergefegt,
ja, genau, einmal sozusagen entwässert. Und ich denke, dadurch hat auch der Kiez natürlich ein ganz anderes Gesicht gezeigt, nämlich wahrscheinlich das, was dahinter ist an vielen Stellen, oder? Da wäre wahrscheinlich der Elbschlosskeller ein Beispiel dafür. Ich glaube, es ist ein weiteres, was Sie verblüfft hat in dieser Zeit.
Naja, ich habe ja in dieser Zeit manche Aktionen auch gemacht. Ich war in der Osternacht mit meinem evangelischen Kollegen, sind wir bewusst in liturgischer Kleidung durch die leeren Straßen von St. Pauli gegangen. Wir sind durch die Herbertstraße gegangen mit einem Kreuz und einer Osterkerze. Und das war schon tief beeindruckend, teilweise auch irritierend, diese Menschenleere. Und das führte natürlich bei mir, aber ganz sicherlich auch bei meinem evangelischen Kollegen, natürlich zu der Frage, wie mag es jetzt den Prostituierten gehen? Wo wohnen die? Wie sind die abgesichert? Was machen sie? Wer sorgt für sie? Haben sie ein soziales Netzwerk?
Ja.
Also ganz viele Fragen, die da auf einmal auch wach wurden und dahinter immer wieder für mich die Erkenntnis und auch das tiefe Anliegen, es sind alles Menschen und jeder Mensch hat eine Würde. Und das ist mein Anliegen als Kiezpfarrer, immer wieder das zu vermitteln. Ich bin als Kiezpfarrer nicht dazu da, alle möglichen Dinge, die auf dem Kiez geschehen, moralisch zu bewerten. Sondern jeder, der auf dem Kiez, ob das ein Bordell ist, ob das ein Club ist, ob das eine Kneipe ist, ob das ein Theater ist, jeder, der auf dem Kiez etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, anbietet, muss sein Angebot auch selber verantworten. Und da bin ich in besonderer Weise in diesem Anliegen, bin ich in besonderer Weise zum Beispiel mit meiner Nachbarin, mit Olivia Sohn, sehr einig. Wir kennen uns, wir schätzen uns und Olivia muss nicht das bewerten und verantworten, was wir da in der St. Josefskirche machen und umgekehrt. Und trotzdem begegnen wir uns sehr mit Respekt und machen sogar einige Aktionen gemeinsam.
Das ist natürlich toll, wenn man das mitbringt. Ich behaupte mal, das kann nicht jeder. Was bringen Sie denn mit, was Sie als Kiezpastor wirklich wirklich auszeichnet oder befähigt zum Kiezpastor, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie sagten, Sie haben vorher auch schon ein bisschen gelebt?
Ja, also ich will das gar nicht so an meiner Person festmachen und dennoch gebe ich Ihnen recht, das, was wir speziell als Kirche vermitteln, geht nur über Personen. Ich selber habe eine sehr bunte Lebensgeschichte, bin in Mecklenburg geboren, habe in der evangelischen Jugendarbeit, war ich sehr lange tätig. Die evangelische Jugendarbeit in Mecklenburg war eine Arbeit, die sich durch eine große Offenheit auch ausgezeichnet hat. Wir waren ja gesellschaftlich vielleicht 10% waren noch bekennende Christen. Und unsere Jugendarbeit war immer gezeichnet im Osten, dass wir uns geöffnet haben. Und das nehme ich mit, diese Erfahrung nehme ich mit auf dem Kiez. Kirche ist ein Ort für viele, die suchen und fragen und unterwegs sind.
Warum hat es Sie in den römisch-katholischen Glauben gezogen?
Da ist mir wichtig, zuallererst zu sagen, meine Konversion war kein Protest gegen die evangelische Kirche, sondern es war ein bewusster Schritt in die katholische Kirche hinein. Und ich sage immer, ich bin von einem Raum in den anderen gegangen und ich empfinde das so, dass der Raum, in den ich gegangen bin, dass der sich für mich jedenfalls nochmal geweitet hat. Das hängt damit zusammen, dass die katholische Kirche strukturell nochmal anders als die evangelische Kirche eine Weltkirche ist. Ich habe in der katholischen Kirche stärker als in der evangelischen Kirche die Universalität der Kirche nochmal ganz anders wahrgenommen. Die katholische Kirche feiert ihr Leben in einer Art und Weise noch mal anders als in der evangelischen Kirche. In der evangelischen Kirche ist vieles sehr rational und vieles verkopft. Im Mittelpunkt eines evangelischen Gottesdienstes steht die Predigt. Und in der katholischen Kirche wird die Liturgie noch mal anders gefeiert. Und zwar sinnlich. Die Ohren, die Augen, die Nase, der ganze Leib wird mit einbezogen. Und mir hat auch die konkrete Art und Weise, wie Priester leben, sehr überzeugt. Ich war ja damals schon knapp über 40 Jahre. Vielleicht war das ein nachgeholter Schritt, den Jugendliche machen, wenn sie ihr Elternhaus verlassen. Ein Akt der Emanzipation.
Sie sagen, Toleranz steht ganz oben. Sind Sie jemals von irgendeinem Kollegen angefeindet worden, weil Sie da in so einer Gemeinde tätig sind?
Nein, angefeindet will ich nicht sagen. Es ist, kommt natürlich immer wieder vor, dass ich kritisch auch betrachtet werde oder dass meine Arbeit kritisch betrachtet wird.
Ja.
Aber das finde ich völlig in Ordnung. Ich denke, es gehört ja auch zum Wesen der Kirche und damit auch zum Wesen der Priester, dass sie sich auch in Frage stellen lassen. Ich gehe ja nicht mit dem Bewusstsein durchs Leben und durch die Welt, dass das, was ich mache, alles okay ist. Sondern natürlich lebe ich auch von der Auseinandersetzung. Besetzung. Die katholische Kirche ist bunt und groß. Und wir haben alle möglichen und verschiedenen Frömmigkeiten. Und natürlich gibt es Gruppen in der katholischen Kirche, die diese Art der Offenheit nicht so akzeptieren.
Die eher konservative Richtung.
Ja, konservativ oder auch bestimmte Frömmigkeiten, die sich mehr nach innen richten und nicht nach außen. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich finde, das hat alles seine Berechtigung. Ich finde nur, wir müssen es lernen in der katholischen Kirche, dass wir diese Berechtigung auch tatsächlich zulassen. Und dass wir, so wie ich auf den Kiez schaue, dass wir uns zunächst auch erstmal selbst so wahrnehmen. Dass wir die Buntheit akzeptieren und dass wir sagen, alles hat seinen Ort und seinen Platz und seine Berechtigung. Und dann muss man, wenn man diese Haltung hat, und das geht mir eben auch auf dem Kiez so, da muss man aufpassen, dass das nicht verwechselt wird mit einer Beliebigkeit. Sondern wenn ich auf dem Kiez unterwegs bin, muss ich immer natürlich auch darauf achten, dass ich mich nicht anbiedere, sondern dass ich schon weiß, wer ich bin und für wen ich da unterwegs bin. Dass ich noch einen ganz anderen Dienstherrn habe, damit meine ich nicht den Erzbischof, den meine ich auch, aber ich meine damit den Herrn der Kirche. Ich stehe dann noch in einer anderen Verantwortung und habe noch mal jemand anders Rechenschaft zu geben. Deshalb geht mir das nicht um Beliebigkeit und es geht mir auch nicht darum, dass ich mich anbiedere und dass ich nach Anerkennung oder sowas buhle, sondern es geht mir wirklich darum, dass wir gesellschaftlich und kirchlich einfach lernen und akzeptieren und immer besser lernen und immer besser akzeptieren, dass das Leben bunt ist und dass wir alle Geschöpfe sind und dass jeder eine Würde hat und wir uns nicht gegenseitig über den Tisch ziehen müssen oder uns gegenseitig das Leben schwer machen müssen.
Könnten Sie sich vorstellen, nochmal irgendwo anders als Pfarrer unterwegs zu sein?
Ja, das kann ich. Mein Wunsch ist, dass ich das nicht mehr muss. Ich fühle mich wohl. Sie sehen, ich habe hier ein prima Pfarrhaus. Ich habe hier die Wohlersallee, ist eine der schönsten Straßen in Hamburg. Ich habe eine wunderbare Gemeinde. Ich habe ein soziales Umfeld. Ich wüsste nicht, warum ich weg. Aus eigener Motivation würde ich jetzt nicht mehr wechseln. Aber ich muss eine kleine Einschränkung machen. Wir sind als Priester Pilger. Und es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir uns irgendwo sozusagen so festmachen, dass wir nicht mehr offen sind, unseren Pilgerweg weiterzugehen. Für uns Priester ist es etwas Normales, dass wir eigentlich immer bereit sind, auch weiterzuziehen. So wie ich von Lübeck nach Ludwigslust und von Ludwigslust hierher gegangen bin, würde es für mich in Ordnung sein, wenn der Bischof und der Heilige Geist oder umgekehrt der Heilige Geist und der Bischof mich noch mal woanders hin versetzen würden. Aber ich habe keinen Anlass, aus eigenem Interesse diesen Impuls zu setzen. Ich würde am liebsten hier bleiben und ich gehe auch mal davon aus, dass ich hier bleibe, weil ich gerade was den Erzbischof angeht und was meine Bistumsleitung angeht, eine hohe Akzeptanz spüre.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich finde es super spannend.
Sehr gerne.
Und bin gespannt, was in dieser Post-Corona-Zeit denn wieder laufen wird in Ihrer Kirche. Denn ich denke mal, da werden Sie ganz schnell die Türen wieder öffnen, oder?
Wir öffnen jetzt schon die Türen vorsichtig und das hoffe ich auch, dass wir wieder auf dem Kiez richtig feiern können und wie Olivia Jones sagt, und ohne Abstand.
Das ist doch mal eine wirklich besondere Kirchengemeinde, die Pfarrer Karl Schulz unter seinen Fittichen hat und auch eine ziemlich besondere Nachbarschaft. Als ich ihn traf, war er schon wieder mittendrin in der Planung für Events, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres noch kommen sollen. Ich muss zugeben, ich selber habe noch keines besucht. Ich habe mir aber tatsächlich vorgenommen, einmal zu diesen Open Nights in der St. Josef-Kirche zu gehen. Und Infos über weitere Veranstaltungen, eventuell geplante Veranstaltungen oder sogar Gottesdienste, könnt ihr erhalten, sehen, recherchieren auf der Seite www.sand-josef-altona.de und Josef bitte mit PH. Mehr Leute dieses Kalibers lernt ihr in unserem Magazin der Hamburger kennen. Das erscheint viermal im Jahr und ist wirklich unübersehbar im Kiosk, Regal und im Zeitschriftenhandel, ob seiner herausragenden Größe. Eine Homepage, eine Website leisten wir uns natürlich auch. Und diese Adresse, die Adresse dazu lautet www.derhamburger.info. Und dort, kleiner Tipp, findet ihr auch einen kleinen Button und der führt euch zum Newsletter. Und in diesem Newsletter verteilen und senden wir for free tolle Infos über Hamburg, Insider-News und natürlich auch die Podcasts aus der Hamburger Familie. Ein super Service, kann ich nur empfehlen, einfach mal ausprobieren, findet ihr wie gesagt unter www.derhamburger.info. Ich hoffe sehr, dieser Podcast hat euch gefallen. Wenn er das hat, bitte empfehlt ihn euren Freunden, bewertet ihn auf den gängigen Podcast-Stationen wie Apple Podcast oder Spotify, wo wir vertreten sind und sorgt dafür, dass er ein bisschen sichtbarer wird. Das hilft nämlich nicht nur uns, sondern auch unseren Gästen und die haben, wie wir schon am Anfang erwähnt haben oder ich in diesem Fall, schon ein bisschen mehr Rampenlicht verdient. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, schwimmt nicht zu weit raus, passt auf euch auf und ich verabschiede mich in dieser Folge mit einem fröhlichen Ahoi. Und einem gesunden nordisch-hamburgischen Tschüss.